Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie beim aktuellen D-Talk mit Hilke Maunder begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Maunder.
Herzlich willkommen, Herr Müller. Bonjour.
Bonjour. Wir haben ja schon mehrmals miteinander gesprochen. Heute geht es aber um Ihren Blog Mein Frankreich und dort geben Sie Tipps über ja, touristische Ziele im gut besuchten Frankreich, die nicht jeder kennt. Jetzt muss man wissen, ich glaube, dass ganz viele Franzosen gar keinen Urlaub im Ausland machen, weil ihr Land selber so schön ist und so viel bietet, Berge, Seen, Meer, dass die gar nicht irgendwo anders hinfahren müssen. Und viele Ausländer fahren nach Frankreich nicht nur des guten Essens wegen, sondern eben auch wegen der schönen Landschaft. Also, ich weiß gar nicht, welche touristischen Geheimnisse es da in Frankreich noch geben soll, die noch nicht entdeckt sind.
Touristische Geheimnisse würde ich es nicht nennen. Es ist so, dass in Frankreich sehr viele Franzosen Urlaub machen. Sie haben meistens ein Zweitwohnungshaus oder Verwandte und Bekannte, wo sie dann die Sommerferien verbringen. Bei den auswärtigen Urlaubern ist es so, dass die großen Magneten die Côte d'Azur sind, die Bretagne und Paris. Das ist das Top-Trio, gefolgt von der Silberküste in Aquitanien. Dann kommt die Normandie und natürlich auch die Mittelmeerküste mit ihren Stränden. Aber das war's dann auch schon. Sprich, es gibt, wenn man diese Top 6 oder 7 mal beiseite nimmt, ganz viele Bereiche, wo zwar Tourismus ist, aber im überschaubaren Maße und wo es ganz, ganz viele Gebiete sind, die noch ursprünglich und authentisch sind und wo sich mal hier und da ein Gast verirrt. Aber wo im Grunde dieser große Massentourismus, der auch für Probleme sorgt mit seinen Bucketlists und den Instagram-Hotspots. Ich war gerade in Nizza und war also geschockt. Es gibt da diesen Burgberg, Colline du Château, mit mehreren Terrassen. Und ich war eine halbe Stunde auf der untersten Terrasse und habe bestimmt 40 junge Russinnen gesehen, die dort für Instagram sich also ziemlich halbnackt oder sehr knapp bekleidet mitten im Januar und Februar hinstellten, um ein Instagram zu machen. Und es gibt ja auch andere Orte, meinetwegen Lyon oder auch selbst Nizza wieder, die haben da ein Hashtag Nizza oder Hashtag Lyon an exponierten Stellen hingestellt, um eben diesen Menschen ein Forum bieten zu können für ihre sozialen Medien und sie zu benutzen, um Werbung zu machen für sich. Und bei mir im Blog sind die Leute unterwegs, die genau solche Orte nicht sehen möchten.
Sie haben von
Was
der
nicht mit
Silberküste
Nizza
in
jetzt
Aquitanien.
trifft, da gibt es traumhafte schöne Ecken.
Sie haben von der Silberküste Aquitaniens gesprochen. Wo ist die denn? Von der habe ich noch nie gehört.
Das ist die Côte d'Argent, ist an der Atlantikküste und zieht sich einmal lang. Vielleicht haben Sie Lacanau schon mal gehört. Mimizan und Biscarrosse sind sehr berühmt, weil es einmal einen Küstensee gibt, der sehr badefreundlich ist, da sehr flach und sehr warm. Da zieht es die Familien hin und wer da ein bisschen Brandung haben will, kann mit dem Fahrrad direkt zum Ozean fahren. Das ist ein Hotspot, also wo auch sehr, sehr viele Deutsche dann zu finden sind, ganz besonders viele Hamburger in Mimizan.
Wenn Sie, also ich weiß, dass Sie in Südfrankreich leben, wenn Sie nicht gerade in Deutschland sind, was sind denn so Ihre Lieblingsorte in Frankreich, wo Sie Ruhe finden und nicht von Touristen überrannt werden, wie in Nizza oder in Dijon?
Ich habe ja mein zweites Zuhause im Fenouillèdes gefunden. Das liegt ungefähr 30 Kilometer von Perpignan entfernt, im Tal des Acqui, inmitten von Weinbergen und Garrigues. Zum Hochgebirge ist es eine Stunde, zum Mittelmeer ist es auch so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Und das gefällt mir schon sehr, sehr gut, weil es einfach noch ja, Frankreich wie früher ist. Eine Lieblingsecke so für Urlaub und Tourismus ist für mich der Béarn. Da war ich auch gerade und habe alle vier Jahreszeiten innerhalb einer Woche erlebt.
Wo ist der? Wo
Der
ist der?
Béarn ist eine historische Provinz rund um Pau. Heinrich IV. Ist ja vielleicht berühmt. Er wurde dort geboren und wurde dann, als er getauft wurde, hat man ihm die Lippen mit Jurançon-Wein benetzt und er hat sich sehr, sehr engagiert für seine Heimat und Frankreich verdankt ihm zum Beispiel die Poule au Pot. Das ist das Sonntagshuhn. Er hat dafür gesorgt, dass jeder in seinem Königsreich sonntags das im Topf haben sollte. Das war eins. Und in diesem Gebiet, das streckt sich also von Po bis an den Pyrenäen-Hauptkamm. Es gibt drei große Gebirgstäler. Das Ossautal ist touristisch sehr, sehr gut entwickelt und eigentlich auch bekannt, weil es dominiert wird von einem Berg, der aussieht wie ein abgeschlagener Bärenkopf, der Pic du Midi du Sceau. Weniger bekannt ist das zweite Tal, was deutlich ursprünglicher ist, die Vallée d'Aspe. Und da war ich gerade unterwegs und bin unter anderem einen Wanderweg gelaufen, wo ich dachte, ich sterbe. Der Wanderweg war so 1 bis 2 bis 3 Meter breit. Es ging schier an der Seite rechts runter, 200 Meter in die Höllenschlucht. Und dieser Wanderweg heißt Chemin de la Martyre und wurde angelegt zu Zeiten des Sonnenkönigs, um Masten aus den Bergwäldern der Pyrenäen für die französische Marine zu gewinnen und dort zu transportieren. Es gab 6 Ochsen, die dann immer so die Masten zogen, die Baumstämme, 2 zum Ziehen und 4 zum Bremsen, weil auf dem Weg ging es auch reichlich bergab. Und am Ende des Weges blickt man auf ein Fort, wo während der Nazizeit ganz, ganz viele berühmte Persönlichkeiten und Politiker eingekerkert waren, im Fort du Portalais, unter anderem Léon Blum und später auch Pétain. Das ist also historisch ganz interessant. Und wenn man dann weiterfahren würde, jenseits der Grenze, kommen Sie zu einem Bahnhof, der wirklich bekannt ist und berühmt in Pyrenäen, liegt schon in Spanien und nicht mehr in Frankreich. Das ist Canfranc. War jahrzehntelang wirklich ein Phantom, ein Lost Place in den Pyrenäen und wurde 2022 von der Barceló-Gruppe zum Luxushotel mit 5 Sternen wieder neu eröffnet und neu belebt. Das ist so quasi einmal ein kleiner Grenzhüpfer rüber. Aber dieses Tal ist einfach noch sehr, sehr ursprünglich und authentisch und dort leben tatsächlich auch noch Bären. In den Pyrenäen war ja der Pyrenäenbär mal ausgestorben. Und weil man sich Bären aus Osteuropa geholt hat, konnte das dann wieder belebt werden. Und in dem Tal beispielsweise sind sie daheim. Man sagt so 80 Stück in den gesamten Pyrenäen, so im Nationalpark und auf dem Hauptkamm. Also das wäre eine Ecke. Aber es gibt natürlich auch zig andere Ecken, beispielsweise auch im Norden gibt es ein Departement, das wird Aisne geschrieben, Aisne, aber man sagt Enne dazu, man spricht also das S nicht mit. Und das liegt zwischen der belgischen Grenze und Paris. Also wäre rein theoretisch beim Pendeln oder in den Urlaub fahren ganz toller Stopp, aber es lohnt sich auch schon selbst dort zu sein. Unter anderem Soissons zu entdecken. Das ist eine wunderschöne Stadt, die sehr, sehr viel zu bieten hat. Eine alte Kathedrale. Es war die alte Hauptstadt des Frankenreiches unter Ludwig. Und das ist ein Landstrich, der völlig abseits vom Tourismus ist und unglaublich schön ist. Man kann dann auch Ausflüge machen in die Nachbardepartements nach Chantilly zum Schloss oder nach Senlis. Oder man kann sich das Schloss einmal angucken im Departement Oisne, was Ludwig II. Dann als Vorbild für sein Bayernschloss genommen hat, Pierrefonds. Er hat es besucht und hat dann überlegt, Mensch, so ähnlich möchte ich Neuschwanstein bauen.
Oh, kenne ich übrigens. Da war ich zum Schüleraustausch und habe das
Ach.
Fußball-Endspiel 1974 erlebt, bei dem die Deutschen Holland 1:0 besiegt haben, was offen gestanden nicht jeden Franzosen, dem ich da begegnet bin,
Johann
zum
Cruyff war
Besuch.
das, ne? Und Gerd
Genau.
Müller.
Ja,
Ach, das war
genau.
legendär.
Und Po ist häufig Etappenstadt der Tour de France.
Ja, das in Po startet meistens die Etappe, die dann Richtung Berg führt, über berühmte Pässe wie den Col Marie Blanc, Col du Pis, Col du Tourmalet, Col du Soulourd. Und La Reims war schon 8-mal, was am Ende des Ossautals liegt, war schon 8-mal Etappe der Tour de France. Und was in Po sehr schön ist, ist, man kann also sich anschauen, wo der Start stattfindet. Und unten an dieser Steilklippe gibt es die Tour des Géants. Da kann man alle bisherigen Gewinner und Träger des gelben Trikots bewundern. Und da ist dann auch Jan Ulrich ausgestellt auf einer gelben Stele.
Okay. Lassen wir uns nochmal zurück in den Norden kehren. Da hat ja in weiten Teilen der Erste Weltkrieg getobt. Ist denn die Landschaft und sind die Menschen dort von den Schrecken des Krieges einigermaßen wieder genesen?
Der Erste Weltkrieg wird ja in Frankreich La Grande Guerre genannt, also der große Krieg, und ist für viele tief, viel tiefer im kollektiven Bewusstsein verwurzelt als der Zweite. Es gibt einen richtigen Erinnerungstourismus, angelegte Chemin de la Mémoire. Es gibt Gedenkstätten, Soldatenfriedhöfe und dergleichen. Und das Ganze ist nicht so angelegt, dass mit dem Zeigefinger auf Deutschland gelegt wird oder auf irgendwelche anderen Feinde, sondern es geht darum, Friedensarbeit zu machen. Und es wird sehr lebendig, häufig auch sehr digital und interaktiv das Geschehen von damals aufgearbeitet und gezeigt, dass wir letztendlich an einer sehr ähnlichen Situation heute stehen. Das kann man nur empfehlen. Es ist auch sehr kindgerecht teilweise aufgearbeitet. Es gibt pädagogische Ateliers. Es lohnt sich, sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen.
Aktuell stehen ja die Olympischen Spiele in Frankreich vor uns. Also ich weiß von Paris. Ich nehme an, dass die Segelwettbewerbe jetzt nicht in Paris stattfinden, sondern vielleicht im Mittelmeer. Wie gehen denn die Franzosen damit um, dass nun noch mehr Touristen nach Paris kommen werden, um sich dort die Sportler und die Sportwettkämpfe anzusehen?
Das Prinzip der Olympischen Spiele ist ja nicht Paris. Frankreich hat das Prinzip etwas anders aufgestellt und hat gesagt, Frankreich macht Olympia. Es das heißt nicht, obwohl es genau 100 Jahre nach den letzten Olympischen Spielen dann auch in Paris stattfindet, aber es heißt nicht, Paris macht Olympia. Es ist dezentralisiert. Es gibt zwar ein gutes Dutzend Sportstätten in Paris. Davon aber nur ein Neubau, der Rest wurde alles ja, saniert oder umgebaut für die Olympischen Spiele. Es finden Austragungswettbewerbe dann auch statt auf Plätzen im Umland, in der Île-de-France, beispielsweise Reitwettbewerbe auf dem Gelände des Château de Versailles. Aber es finden auch in Lille zum Beispiel Handballwettbewerbe statt, Fußballaustragungen in anderen Orten wie Bordeaux und Nantes. Und in Marseille wurde ein bisheriger Yachthafen ausgebaut zur Marina, wo dann die Segelwettbewerbe stattfinden. Und das Wellenreiten findet zum Beispiel im fernen Tahiti statt. Also Gesamtfrankreich inklusive der Département Outre-mer feiert und zelebriert Olympia. Und was auch anders ist als die bisherigen Olympischen Spiele, ist, dass es parallel dazu eine Kulturolympiade gibt, wo man im Netz dann sehen kann, was alles an Ausstellungen in allen Landesteilen und Departements geboten wird.
Abschließende Frage, Frau Maunder, sind denn Touristen in Frankreich überhaupt noch willkommen? Also es gibt ja andere Länder oder andere Städte, die von Touristen überlaufen werden und wo dann die Ureinwohner sagen, um Gottes Willen schon wieder ein fremdes Gesicht, bloß nicht. Wie ist das in Frankreich?
Tourismus ist die Wirtschaftssäule mit in Frankreich, nicht? Es ist ja das Land mit den meisten Besuchern, touristischen Besuchern weltweit, und das weiß wirklich auch jeder Franzose. Ich denke, es kommt immer darauf an, wie man als Tourist auftritt, auf das eigene Verhalten. Und ich habe die Franzosen als ungeheuer gastfreundlich erlebt, offen und neugierig. Und gerade wenn man sich nicht innerhalb dieser Hotspots bewegt, dann trifft man einfach ein Frankreich, das unglaublich liebenswert ist, nicht? Ich glaube, in Berlin, so wie die Rollikoffer nerven, gibt es natürlich auch Ecken in Frankreich, wo die Pariser beispielsweise sagen, oh Gott, jetzt nicht noch. Aber so grundsätzlich ist das eigentlich ganz entspannt.
Kommt
Es
man
gibt
denn mit einer anderen Sprache als als Französisch durch? Oder bestehen die Franzosen immer noch darauf, dass nur ihre eigene Sprache gesprochen wird?
Ich würde das nicht so formulieren, dass die Franzosen darauf bestanden haben, dass ihre Sprache gesprochen wird. Das Problem war, glaube ich, dass die Sprachkenntnisse früher deutlich weniger verbreitet waren. Aber durch die sozialen Medien und durch den Schulunterricht, wo Englisch einfach auch Standard ist und eine zweite Fremdsprache, Deutsch leider im Niedergang, Spanisch rückt doch sehr in den Vordergrund, haben zumindest die jüngeren Menschen keine Probleme, eine andere Sprache zu sprechen. Und auch in der Hotellerie und Gastronomie hat sich inzwischen Englisch doch ziemlich weit durchgesetzt. Je höher oder je urbaner und internationaler der Zielort ist, umso stärker. Auf dem Land hilft es einfach, wenn man ein bisschen Bonjour und mit Merci kann, dann freuen sich die Franzosen und versuchen ihrerseits dann auch zu helfen. Ich habe damit auch keine Probleme gehabt. Am Anfang bin ich ja nach Frankreich gereist und sprach kein Französisch. Das habe ich hier im Laufe der Jahre gelernt. Und mir ist es keinmal passiert, dass ich nicht weiterkam oder meine Wünsche nicht klar machen konnte. Ich glaube, da braucht man einfach ein bisschen Mut. Und wenn man dann offen und auch ruhig auf die Menschen zugeht und ein bisschen gelassen, dann klappt das auch alles.
Und dann gibt es ja jetzt die künstliche Intelligenz, die in Echtzeit dolmetscht. Also schöne neue Welt. Zur Küche abschließend, Frau Maunder. Sie haben vom Norden gesprochen, Sie haben vom tiefen Süden, also Po, gesprochen. Sie leben nicht weit weg vom Mittelmeer, sind aber auch sonst viel in Frankreich unterwegs. Gibt es denn noch die richtige französische Küche abseits der Sterneküche und der Nouvelle Cuisine? Gibt es noch diese richtige Hausfrauenküche in irgendwelchen Restaurants, Fernfahrerkneipen oder Landgasthäusern?
Also die lokale Küche ist unglaublich am Boom. Sie heißt ja Cuisine du Terroir und erlebt eine Renaissance wie jahrelang nicht. Natürlich gibt es in den Großstädten wie Nizza und Paris auch Kebab und Fastfood und Pizza und Burger und solche Sachen auf den Karten. Aber wenn man im ländlichen Raum unterwegs ist oder auch Bistros besucht, dann wird da sehr herzhaft gegessen und sind die Portionen auch deutlich üppiger als so in den Lokalen entlang der Küste und lernt man auch lokale Spezialitäten kennen. In Sisteron beispielsweise gibt es ein Lammgericht, Pied et Paquet heißt das, das sind Füße und Pansen, der dann so mit Spinat gefüllt wird. Die Füße werden ewig lange gekocht. Das ist ein Gericht, an das ich mich erstmal so ein bisschen gewöhnen musste. Es gibt andere Gerichte in Burgund, beispielsweise Crapio. Das sind unglaublich reichhaltige Pfannkuchen, die dann zum Nachtisch serviert werden, sozusagen der Kaiserschmarrn Burgunds. Es gibt entlang der gesamten Atlantik- und Küste und Ärmelkanalküste natürlich diese unglaublich reiche Fischküche mit auch Fischeintöpfen. Marmite werden die dann genannt, beispielsweise Marmite d'Epoisses, also Marmite aus Dieppe, einer Hafenstadt, wo früher die Freibeuter im Auftrag der Krone losgezogen sind. Und wenn man ins Landesinnere geht, beispielsweise in die Auvergne, in den Cantal, dort gibt es das Aligot, das ist ein Kartoffelgericht mit sehr, sehr viel Käse drin, auf das dann zur Trüffat auch noch sehr fette Würste gelegt werden und ein kleiner grüner Salat dann so als grüne Beilage hinzukommt. Aber es ist schon eine sehr, sehr deftige Bergküche, die da serviert wird. Und die steht auch auf der Karte und wird nicht nur zu Hause genossen.
Monda, Sie haben Lust und Appetit gemacht auf mehr Frankreich, und noch viel mehr Tipps findet man bei meinfrankreich.com auf Ihrem Blog. Da schreiben Sie sehr viel über nicht nur das Tal in Béarn, sondern auch über andere touristische Orte, die man einfach mal anschauen kann, wenn man nicht nach Nizza oder nach Paris fahren will. Ich danke Ihnen heute für das Gespräch. Au revoir.
Ganz herzlichen Dank, Herr Müller. Au revoir.